Herzlich willkommen beim Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Ingmar Thies. Er ist Grafikdesigner und lehrt Kommunikationsdesign. Wie Design unterrichtet wird, darüber hat sich Ingmar weltweit mit namhaften Kreativen ausgetauscht. Was er davon in seine Arbeit einfließen lässt, verrät er uns in der kommenden Stunde. Mein Name ist Christoph Lux. Wenn du diesen Podcast unterstützen willst, dann erfährst du Näheres nach der Sendung am Ende dieser Podcast-Folge oder auf der Website designerklärer.de. Und nun viel Spaß! Ja, zur heutigen Folge des Podcasts Designerklärer begrüße ich ganz herzlich Ingmar Thies aus Wien.
Hallo Christoph, guten Morgen.
Mit welcher Begrüßungsformel wirst du denn am liebsten angesprochen? In welcher Sprache?
Oh, das könnte das hamburgische Moin Moin sein. Hier ist es oft das Grüß Gott in Österreich.
Aus Wien bist du jetzt im Gespräch, aber du warst schon an vielen, vielen verschiedenen Orten. Stell dich doch einfach mal vor, du bist ja auch Gestalter und du hast noch andere Aufgaben.
Ja, vielleicht ein kurzer chronologischer Rückblick. Ich stamme aus Hamburg, daher auch das Moin Moin. Ich habe in Braunschweig Grafikdesign studiert, bin zu meiner Diplomarbeit nach Japan gegangen, nach Yokohama und Tokio, habe dann ein Jahr in London gearbeitet bei damals Henry und Lattel und Schmidt, war neugierig auf Japan, wollte da unbedingt wieder hin, habe das Glück gehabt, ein postgraduiertes Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst zu bekommen für 2 Jahre. Das schloss ein Jahr lang Sprachausbildung, also die japanische Sprache, jeden Tag zur Schule. Nachmittags lernen, habe ich nicht so oft gemacht, und abends die Stadt erkunden. Und bin dann zurückgekommen nach Europa und habe überlegt, wo ich hingehe. Am Ende war die Entscheidung, nach Wien zu gehen, wo ich jetzt seit ja fast ganz genau 25 Jahren lebe. Und ich bin Gestalter, Grafikdesigner und unterrichte. Also ich habe mein eigenes Studio, Thies Design, und unterrichte an der Universität für angewandte Kunst in Wien in der Klasse für Ideen in Kommunikationsdesign.
Was müsste man denn von dir kennen, wenn du sagst, dass du Grafikdesigner bist und daher auch tätig bist?
Ich bin mir nicht sicher, ob man mich kennen muss und meine Gestaltung. Das, was hoffentlich schon wahrgenommen wurde, ist das Restaurant, Café, Bar Orlando di Castello. Das gibt es allerdings nicht mehr. Das gab es nur für 3 Jahre in Wien. Aber ich glaube, dass das in der Öffentlichkeit stark wahrgenommen wurde, weil es ein neues Konzept war und eine ungewöhnliche Gestaltung. Damals hatte mich ein Architekt dazugeholt. Ich konnte auch beim Interieur mit Tapetengestaltung etc. mitgestalten. Das war extrem spannend. Und man hat am Ende auch Patisserie gestalten dürfen. Es gab einen Patisseur, einen Franzose, mit dem ich zusammen in der Küche stehen durfte. Und von da aus hoffe ich, dass das die Öffentlichkeit oder zumindest die Gäste wahrgenommen haben und insbesondere auch geschmeckt haben. Also meine Haupttätigkeit ist das Entwickeln von Erscheinungsbildern. Und ich glaube, der Geschmack, wo soll er auch auftauchen in Erscheinungsbildern, ist natürlich oft nicht dabei. Und das war ein spannendes Projekt, weil man für mich hochspannend mit einem anderen Experten sich über Geschmäcker, Zutaten und auch die Art der Zubereitung, den Weg der Zubereitung zu unterhalten. Also das war ein spannendes Projekt. Und kürzlich das jüngste Projekt ist für HMA Architekten. Das ist ein mittelständiges Architekturbüro in Wien, wo ich das Erscheinungsbild, ich behaupte es, partizipativ entwickelt habe. Das heißt, ich habe wirklich sehr stark die Architektinnen dort mit einbezogen und es ist, glaube ich, dadurch ein Erscheinungsbild entstanden, mit dem sich das gesamte Büro gut identifizieren kann. Ob man das kennen muss, Christoph, das weiß ich nicht.
Wir werden es kennenlernen, wenn wir auf den Link in den Shownotes klicken und uns dann einen eigenen Eindruck davon machen können, das auf jeden Fall. Okay. Wenn du solche Erscheinungsbilder entwirfst oder wenn Kunden zu dir kommen und sagen, wir haben gehört, dass sie sowas tun, wie gehst du denn an so eine Aufgabe ran?
Für mich ist Gestaltung stets Inhalt. Also ich starte natürlich extrem stark inhaltsbezogen. Ich glaube auch, dass mittlerweile, also im Gegensatz zu meinen jüngeren Jahren, ich stärker recherchiere, stärker zum Kern der Dinge vordringen möchte. Und das kommuniziere ich auch meinen Kundinnen. Also ich sage ihnen, dass wir hier nicht schöne Farben nur aussuchen werden. Es wird auch nicht nur ein Logo geben, sondern dass man Erscheinungsbilder wirklich ganzheitlich betrachten muss und auch entwickeln muss. Und dazu starte ich im Idealfalle. Man muss sagen, nicht jeder Kunde, nicht jede Kundin möchte das oder manchmal ist es auch wirklich eine Budgetfrage. Aber ich starte wirklich mit Workshops, in denen ich den Kunden, die Kundin kennenlerne. Das ist für mich der wichtigste Punkt. Das ist der Startpunkt. Und dann kommt es zur Entwicklung eines Logos. Ich empfinde das Logo nach wie vor als das wichtigste und glaube ich auch am häufigsten wahrgenommene Element in Erscheinungsbildern. Und dann entwickelt man Umsetzung. Und im Idealfall ist das partizipativ. Darauf muss ich aber auch die Kundin der Kunde einlassen. Da stelle ich den Prozess vor, beziehungsweise stark verkürzt und auch so stark verkürzt spreche ich mit den Kundinnen, müssen sie sich darauf einlassen, bei der Gestaltung dabei zu sein. Und meine Erfahrung ist, das, was man gemeinsam erarbeitet, muss man auch später nicht mehr argumentieren, verargumentieren. Das halte ich für einen großen Vorteil in diesem Vorgehen. Und das ist dann aber von Kunde zu Kundin natürlich unterschiedlich. Einige lassen sich ganz drauf ein. Manchmal sage ich auch so, jetzt müssten wir einen Schritt weiterkommen und ich darf vielleicht entscheiden. Das ist dann sehr individuell und unterschiedlich.
Ja, wenn du jetzt solche Kunden hast, die sagen, ja, Herr Thies, das ist ja ganz schön, aber wir wollen gar keinen Workshop. Wir wissen ja schon, was wir wollen. Wir haben Ihnen ein Briefing geschrieben. Hier sind 10 Seiten Briefing, so wie sich das gehört. Und dann machen Sie mal, legen Sie mal los. Wir brauchen in 2 Wochen unser fertiges Erscheinungsbild. Lehnst du dann grundsätzlich solche Kunden ab, weil du sagst, das ist nicht dein Prozess? Oder wie gehst du dann damit um?
Nein, ich glaube, ich bin sehr flexibel. Und das hat ja auch oft Gründe, warum Auftraggeberinnen anders an die Sache herangehen. Nichtsdestotrotz starte ich im Idealfalle eben mit diesem Auseinandersetzungsprozess. Ist das Briefing der richtige Startpunkt oder wäre es richtiger, ich komme zu Ihnen und setze mich einen Tag mit ins Büro? Ich habe überhaupt nichts gegen Briefings. Man freut sich ja als Gestalter, als Gestalterin, wenn man Briefings erhält. Das Einzige, was ich dann tue, ist, dass man es hinterfragt. Also, dass man, wie wir es jetzt auch immer nennen wollen, vielleicht ein Rebriefing, dass ich sozusagen das Briefing für mich noch einmal zusammenfasse, damit ich alles richtig verstanden habe. Und dann kommt man schon ins Gespräch. Und es muss auch kein Workshop sein. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich unterhält und nochmal von den Menschen auch erfährt, was ihnen wichtig ist.
Ich denke, das ist ja auch eine Beziehungsaufnahme zwischen der gestaltenden Person und den Kundinnen und Kunden, die dann erstmal merken, oh, da ist ein Mensch, der wirklich wissen will, was ich so täglich tue oder unser Unternehmen und das versucht zu von außen auch zu durchdringen, damit er dann auch weiß, also würde ich jetzt mal so behaupten, dann das Ganze durch das Design auch später zu spiegeln. Nach dem Motto, das habe ich verstanden, so funktioniert euer Unternehmen und das stelle ich so nach außen dar mit diesen Mitteln. Und da nehme ich den Kunden sozusagen mit auf die Reise. Ist das grob beschrieben deine Arbeit?
Ja, ganz genau. Also perfekt beschrieben. Und ich glaube auch, nicht ich glaube, sondern ich bin der Überzeugung, dass man das, was ist, darstellen muss und nicht das, was man sein will. Und das ist, glaube ich, manchmal eine Erkenntnis. Ganz viele wissen das selbstverständlich. Also da komme ich dann auch mit nichts Überraschendem Neuem um die Ecke. Aber manchmal ist das wirklich eine Erkenntnis, die auf Auftraggeberinnenseite dann einsetzt und dann spricht man über sich selber anders und auch über das, was wir ja als Gestalter dann formen.
Du hattest vorhin gesagt, dass du in der Lehre tätig bist, in der Klasse für Ideen. Was genau machst du denn da? Wie lange machst du das schon und wer besucht denn diesen Kurs?
Ja, die Klasse heißt Klasse für Ideen, wird geleitet vom Professor Matthias Spätkens, der auch den Namen gefunden hat. Und er hat ganz bewusst mit der Tradition gebrochen. Hier in Wien, also hier an der Angewandten, wurden früher zumindest oft die Klassen nach den Professorennamen genannt. Es kommt aus einem alten Meistersystem, aus Meisterklassen. Und dem wollte er eindeutig etwas entgegensetzen und er wollte nicht seinen Namen sehen, weil die Klasse aus ihm besteht, aus Lehrenden und vor allen Dingen auch aus Studierenden. Und ich unterrichte hier seit mittlerweile über 12 Jahren. Ich unterrichte, die Kategorie ist Kommunikationsdesign. Das, was ich aber aktuell tue, ist, dass wir oft Plakate gestalten, weil ich glaube, da kann man gut grundsätzliche Gestaltungsprinzipien vermitteln. Und Plakate sind auch gut, offene Themen zu wählen und die Studierenden vielleicht auch manchmal Themen sich selbst aussuchen zu lassen. Und ich unterrichte Erscheinungsbilder. Die Klasse ist aber erfreulicherweise so offen aufgebaut, dass wir Lehrende relativ frei oder eigentlich sehr frei in der Themenwahl sind. Und das nutzen wir auch aus, als dass man sich manchmal auch auf Neuland begibt. Also ich habe jetzt schönerweise auch als Experiment ein Co-Teaching, würde man im Englischen sagen. Ich unterrichte zusammen mit meinem sehr geschätzten Kollegen Paulus Dreipolz und wir probieren das erste Mal aus. So, wie ist denn das, wenn da zwei Lehrer drinstehen? Und das ist überraschend gut. Übrigens nicht überraschend, weil ich ihn sehr schätze, gut kenne und ich das erwartet hatte. Aber da wagen wir das Experiment gemeinsam zu unterrichten und haben, jetzt schließe ich den Bogen, und haben das Thema Stattfinden gewählt. Die Studierenden müssen etwas in ihrer Stadt in Wien finden. Und wir wissen nicht, was am Ende rauskommt. Das war Paulus' Idee. Also ich bin ein bisschen quer eingestiegen und dann haben wir entschieden, es zusammen zu machen.
Aus der Wissenschaft wissen wir ja, was Lernen angeht, dass circa 40% des Lernerfolges an der vermittelnden Person liegt. Das heißt, an der Lehrenden oder an dem Lehrenden. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Wahl habe im Kurs, dass ich den einen oder anderen habe, kann ich mich ja entscheiden und kann quasi diesen Erfolg eigentlich noch maximieren sozusagen, indem ich sage, mit dem kann ich besser, ich wende mich mal an den. So ähnlich ist es ja eigentlich auch insgesamt im Studium, dass man dann halt vielleicht die ein oder andere Lieblingsprofessorin oder Professoren hat, an denen man sich dann halt hängt und da auch dann vielleicht dann die Bachelor- und Masterarbeiten macht. Wie siehst du das denn, wenn du sagst, du hast den Kurs vorher alleine geleitet oder angeleitet und jetzt macht ihr das zu zweit? Wie habt ihr euch da aufgeteilt? Sagt ihr einfach, ihr seid partnerschaftlich und ihr guckt, wie euch die Studierenden ansprechen? Oder wie habt ihr euch organisiert, dass ihr das zu zweit macht? Mal abgesehen von der Universität und dem bürokratischen Drumherum, wie man es überhaupt schafft, zwei Personen in einen Kurs reinzubringen.
Ja, also ich würde das absolut als partnerschaftlich bezeichnen. Paulus hatte die Grundidee und wir stimmen uns aber seit Anfang des Kurses stets ab. Also natürlich besprechen wir so, was macht man in der nächsten Woche oder ich war auch einmal nicht da, dann hat Paulus allein den Kurs geleitet. Es ist etwas Partnerschaftliches, was nicht kategorisch aufgeteilt ist. Wir sitzen da zusammen mit den Studierenden. Es ist eine relativ kleine, überschaubare Gruppe von 16 Studierenden nur. Also der Schlüssel Lehrende, Studierende ist sehr luxuriös. Wir sitzen gemeinsam drin und, das hätte ich fast gesagt, führen durchs Programm. Wir führen aber nicht durchs Programm, sondern lassen die Studierenden im Idealfalle sprechen. Und da muss ich gar nicht im Idealfalle dazusetzen, sondern das ist, glaube ich, unser Lehransatz, Fragen zu stellen, Antworten zuzuhören und im Idealfalle aber auch weniger zu sagen und dann sagt sofort die nächste Studentin etwas und dann kommt wieder der Student. Natürlich erzählen wir auch etwas aus unserer Erfahrung, aber wir sitzen nebeneinander und suchen stets das Gespräch, zumindest jetzt in dieser Anfangsphase. Und vielleicht noch darauf zurückkommt, was du gefragt hast oder gesagt hast, man hat seinen Lieblingslehrenden, dem stimme ich voll zu, hatte ich auch in meinem Studium. Ich glaube aber, dass es eigentlich eine große Chance ist, in diesem Co-Teaching zwei Stimmen zu hören. Also natürlich kann ich zu dem also ich kann natürlich zu der Person gehen, die ich am meisten schätze oder die ich auch einfach nur für die Aufgabe am meisten schätze. Ich glaube aber, und das werden wir sehen, wir haben es ja noch nie gemacht, Ich würde die Studierenden auffordern, unbedingt beide Meinungen zu hören. Ob wir dann auch dort nebeneinander sitzen und gleichzeitig die Meinung kundgeben, was auch interessant ist, werden wir sicherlich machen, weil dann die Studierenden merken, aha, es gibt zwei Meinungen und aha, die sind gar nicht einer Meinung und aha, ich muss mich jetzt entscheiden.
Was bringst du denn aus der Praxis ein, wenn du sagst, du hast ja auf der einen Seite dein Büro da für die Gestaltung und dann auf der anderen Seite die Lehre? Wie schlägst du da die Brücke von der Praxis in die Lehre?
Ja, also wir mischen es. Also das ganz kurz grundsätzlich. Es gibt sehr freie Themen. Ich habe mit Studierenden zu Gender Equality vor circa 7 Jahren Plakate gestaltet. Dann gibt es dieses Überthema der Gender oder des Gender Equality, also der Gleichberechtigung. Und die Studierenden suchen sich ein Detailthema, in das sie sich vertiefen. Und dann gibt es aber doch auch Aufträge, die von außen zu uns kommen. Von da aus kommt die Praxis unmittelbar hinein. Das sind Aufträge, die an mich herangetragen wurden oder die an die Klasse herangetragen werden. Also von da aus gibt es prinzipiell diese beiden schon einmal angewandter und einmal freiere Projekte. Was ich aus meiner Praxis in die Lehre bringe, sind, glaube ich, Prozessschritte. Also wie, in welcher Reihenfolge bearbeite ich meine eigenen Projekte? Und ich bringe aus der Praxis, und ich glaube, das ist für mich fast der wichtigste Punkt, und den muss ich übrigens selbstkritisch viel stärker mit den Studierenden diskutieren und auch erfahren und ausprobieren. Ich bringe mit, wie gehe ich mit Menschen um? Also wie spreche ich mit einer Auftraggeberin? Wie höre ich einem Auftraggeber zu? Wie gehe ich um, wenn der Auftraggeber mir sagt, oh, das gefällt mir aber nicht? Und wie gehe ich damit um, vielleicht auch einen zweiten Anlauf zu nehmen, weil eben Auftraggeberinnen oder Auftraggeber unzufrieden sind. Am Ende glaube ich auch, dass das, was ich mitbringe, ich finde das Thema Haltung sehr wichtig. Also welche Haltung habe ich zur Gestaltung? Und das geht ja weit über die Gestaltung hinaus. Welche Haltung habe ich in der Gesellschaft oder zur der Gesellschaft gegenüber, politisch etc.? Also Design ist ja schon lange nicht mehr nur gestalten, wenn ich das so ausdrücken darf, sondern viel mehr. Und ich glaube, dass ich die Erfahrung meiner Praxis in Form einer Haltung beziehungsweise wie gehe ich damit um, in die Lehre einbringe.
Wie kommt das denn bei den Studierenden an? Haben die dann erstmal Schwierigkeiten, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie sagen, nee, ich muss doch jetzt eigentlich wissen, wie das Design am schnellsten und effizientesten sozusagen umgesetzt wird, wie der kreative Prozess möglichst erfolgreich ist, also quasi immer das Erfolgsversprechen zum Schluss steht und auch schon fast am Anfang, also bevor ich überhaupt einen Stift in die Hand nehme oder in die Tastatur tippe, dass der Erfolg sozusagen schon fast zu 80% sichergestellt ist vom Konzept. Wie ziehst du den Studierenden den Zahn, die sagen, ich will doch eigentlich nur die Methoden und die Tools an die Hand kriegen, um das möglichst fix fertig zu kriegen und im Ergebnis habe ich 100%.
Ja, also erfreulicherweise sind fast alle Studierenden inhaltlich neugierig, so nenne ich es jetzt. Sie haben gar nicht den Wunsch, sofort zum Ziel zu kommen. Du hast aber recht, einige sind zielorientiert, und die muss man schlichtweg ausbremsen. Und ich glaube, das Ausbremsen geschieht durch den Start des Projektes. Wir haben zum Beispiel die Diskussion gab, für wen, für welchen Auftraggeber, für welche Auftraggeberin würdest du denn arbeiten und für welche nicht? Also wir starten eigentlich mit grundsätzlichen Diskussionsthemen. Und wenn man dann eine Aufgabe hat, ich habe vorletzten Semester mit Ihnen ein Erscheinungsbild für ein Apartmenthotel gestaltet. Und da ich möchte gar nicht sagen, dass ich sie ausgebremst habe, weil alle Studierenden diesen Prozess in der Klasse, der üblich ist, schon kennen, haben wir uns erstmal auf die Region gestürzt. Also wo steht denn dieses Apartment-Hotel? Und haben natürlich auch ein Rebriefing gemacht, haben den Auftraggeber interviewt, haben den befragt, haben ihn viel erzählen lassen, haben auch darüber nachgedacht, das war aber ein zweites Projekt einer Kollegin, was heißt denn Tourismus? So, und ich glaube, wenn man mit so grundsätzlichen Themen beginnt, kann es eigentlich gar nicht mehr dazu führen, oh, ich mache mal schnell ein Logo. Und der Begriff schnell ist ja erfreulicherweise an der Universität nicht unbedingt nötig. Selbstverständlich in der Praxis ist man effizienzgetrieben, wobei, wenn ich auf meine Projekte gucke, geht sich das manchmal nicht aus, so sagen die Österreicher. Also das klappt nicht. Und an der Universität ist es aber angenehm entschleunigt. Und ich glaube, durch diese Entschleunigung nimmt man sich für grundsätzliche Sachen viel mehr Zeit und muss sie sich auch nehmen.
Du hast vorhin das Wort Haltung erwähnt. Gibt es da Punkte oder Personen, die dir dieses Thema Haltung näher gebracht haben? Das ist ja nicht unbedingt immer das, was man so als erstes auf einem Buchcover liest, wenn man sagt, ich möchte mich jetzt mal mit dem Thema Grafikdesign beschäftigen oder ich google mal nach dem Thema und gucke mir mal die Unis an, was die da so dazu sagen. Da gibt es dann einfach viele Begrifflichkeiten und Technologien und Kanäle und Medien. Haltung ist nicht unbedingt das Erste, was man da liest. Wer hat dir das näher gebracht?
Super Frage. Und da kann ich jetzt nur von mir ausgehen und über mich erzählen. Ich habe als Student nicht über Haltung nachgedacht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, zumindest nicht am Anfang meines Studiums. Das Thema ist für mich entstanden durch ein Buch. Es gibt, das ist ein Typograf, ein deutscher Typograf, Helmut Schmidt. Ich hoffe, den kennt jeder. Und der hat ein Buch herausgegeben, Gestaltung ist Haltung. Meiner Ansicht nach sehr empfehlenswert zu lesen. Und darin sagt er zum Beispiel, zuallererst müssen Gestalter sich selbst treu sein. Das ist so ein Satz, den ich mir gemerkt habe. Und ich bin, um deine Frage konkreter zu beantworten, ich glaube, ich bin über den Begriff, der wirklich erstmal ein abstrakter Begriff war für mich als junger Mensch, übers Lesen gestolpert. Beim Lesen drüber gestolpert mit diesem Buch. Und seitdem denke ich da bewusster drüber nach, was jetzt natürlich schon viele, viele Jahre in meinem Fall ist, und thematisiere das mit Studierenden, aber auch mit Kolleginnen, mit dem vorher schon zitierten Paulus Treibholz sehr gerne. Und Haltung ist ja auch etwas, was sich ändert und immer wieder hinterfragt werden sollte. Zumindest empfinde ich das so. Und da kann ich nur, ohne einen Namen jetzt zu nennen, zum Beispiel erzählen, ich habe einen sehr großen Auftrag bekommen eines sehr großen österreichischen Unternehmens, habe den Auftrag auch angenommen und im Nachhinein tolles Projekt, also nette Gegenüber, sehr effizienter Prozess. Im Nachhinein bin ich mir aber nicht sicher, ob ich für diese Branche hätte arbeiten sollen. Und das zeigt für mich eigentlich, dass Haltung nichts Starres ist, sondern das lernt man, verändert man. Und ich glaube auch, mit dem Alter verändert man es, mit dem Altern, muss man fast sagen. Und man verändert es natürlich auch immer bezogen auf die Veränderungen, die in der Gesellschaft stattfinden. Also früher haben, glaube ich, alle Gestalter andere Branchen auch bedient, bei denen sie heute vielleicht sagen würden, nein, für die möchte ich nicht mehr arbeiten. Beantwortet das deine
Ist
Frage?
das, ja, absolut, absolut. Ist das denn an den Orten, an denen du bisher tätig warst? Du hast gesagt, du warst in Japan, du warst in England, in Deutschland unterwegs und auch nochmal nach Japan zurück, weil du da nochmal Interesse hattest, danach zu gucken, wie ist das denn eigentlich mit der Sprache und der Kultur und bist da quasi eigentlich mehr tiefer eingestiegen. Hast du entdeckt, dass dort mit Gestaltung anders umgegangen wird als hierzulande jetzt oder das, was du in der Lehre beobachtest?
Das beziehe ich jetzt mal kurz auf die Lehre und dann ist es gleich. Ich weiß gar nicht, ob ich überraschend sagen darf. Ich habe Japan vorher gekannt, von da aus war es für mich nicht überraschend, aber man hat ja im Grunde genommen immer sehr manchmal vorgefertigte Bilder von dem fernen Ausland. Und deswegen wollte ich gerade sagen, es ist überraschend gleich. Stimmt aber nicht, weil ich Japan erst auf anderem Wege kennengelernt habe und für mich war es nicht überraschend. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass der Wille, jüngeren Menschen oder der Wille, jüngere Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, der ist zumindest in den Teilen der Welt, wo ich mein Buch und die Interviews gemacht habe, gleich. Also es ist etwas sehr Verbindendes. Also der Wille ist nicht, seine Ideale zu predigen, sondern der Wille ist, junge Studierende auf ihrem Weg zu begleiten, möglichst viele Freiheiten zu geben und möglichst viele Erfahrungen zu machen. Was anders ist, weil du Japan jetzt auch mehrmals als Land genannt hast, was anders ist, sind am Ende die Studierenden, die das Studium beginnen. Also in Japan haben wirklich alle Interviewpartner gesagt, sie haben erstmal 6 Monate oder ein Jahr damit zu tun, das starke hierarchische Denken aus den Köpfen der jungen Studierenden herauszubekommen. Also Japans Schule ist ja anders im System aufgebaut als wir, gesellschaftlich und sozial sowieso. Und sie brauchen, ja, ich würde jetzt eher sagen, ein Jahr, haben eigentlich die meisten gesagt, in den ersten 2 Semestern müssen die, das nenne ich jetzt mal etwas salopp, sich locker machen.
Das heißt, die Formen, die Umgangsformen sozusagen ablegen gegenüber der Lehrperson, oder ist das so richtig?
Richtig, das ist einmal, ich glaube, dass Japan insgesamt immer noch viel hierarchischer aufgebaut ist. Also Hierarchie stammt dort aber auch aus dem Älterwerden, also aus dem Altersunterschied. Ich würde behaupten wollen, ich bin da ein bisschen vorsichtig, Christoph, weil ich kann jetzt nicht für Japan sprechen, ich kann nur für das sprechen, was ich erfahren habe und die ich kennengelernt habe. Und für die kann ich nur sagen, dass man das Hierarchische abbaut, und mit dem Abbau der Hierarchie kommt Widerspruch zustande. Also widersprich mir bitte. Das wäre auch etwas, was ich, muss ich unseren Studierenden hier zum Glück nicht sagen, die widersprechen fröhlich. und wir haben auch viel zu lachen im Unterricht, erfreulicherweise. Aber das ist in Japan so mir gesagt worden, dass man Widerspruch, kritisches Hinterfragen erst einmal lernen muss. Müssen wir vielleicht aber genauso. Es ist dort nur ein bisschen stärker ausgeprägt, weil das schulische System eben sehr auf Funktionieren ausgerichtet ist. Und vielleicht auch, so haben es die Japaner ausgedrückt, auf Lernen ausgerichtet im Sinne von auswendig lernen, nicht im Sinne von experimentieren und jetzt geh mal ganz frei an die Sachen ran. Wichtig ist mir aber, Christoph, ich spreche nicht für alle Japanerinnen. Da mag es auch andere Schulen geben und andere Schulmodelle vor allen Dingen. Das ist sicherlich von Stadt zu Stadt und Region zu Region unterschiedlich.
Ich kann das aus deiner Sicht ein bisschen spiegeln. Ich habe vor kurzem mit Studierenden aus dem Irak und aus Jordanien zusammenarbeiten dürfen, was eine unglaublich tolle Erfahrung war. Und da ist es durchaus ähnlich, was du eben gerade berichtet hast, dass es ein gewisses Hierarchiedenken ja gibt und auch in gewisser Höflichkeitsformen, die eingehalten werden, dass man quasi ja zurückhaltend, respektvoll gegenüber der Lehrperson sich gibt, aber auch zurückhaltend in Form der Fragen. Das heißt, wenn man eigentlich Fragen hat, dann hält man sich eigentlich zurück und sagt, nee, es ist eigentlich alles okay, weil die Lehrperson gibt sich ja schon Mühe, und dann muss ich mir jetzt sozusagen im stillen Kämmerlein die Ideen geben. Und ja. Ich habe im Prinzip die Studierenden dabei immer wieder so ein bisschen gekitzelt, provoziert möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil das klingt so aggressiv, sondern eher motiviert zu fragen, sich nochmal intensiver damit auseinanderzusetzen, und habe ihnen versucht, auch möglichst viel Feedback zu geben. Und ich glaube, eine Feedback-Kultur, um da vielleicht mal den Schritt in die nächste Richtung zu geben, ist nicht unbedingt immer das, was so weltweit überall alltäglich ist. Und da haben die Studierenden sich sehr dankbar gezeigt, dass sie Feedback bekommen haben. Also in gewisser Weise ein Counterpart, jemand, der ihnen vielleicht auch widerspricht, wie du eben gerade gesagt hast, widersprich mir bitte. Und dass das dadurch auch ein eigenständiges Weiterentwickeln gibt, dass sie merken durch den Prozess des Unterrichtens, dass es eine Begleitung ist, dass sie dann die nächste Schwelle erreichen und merken, was sie eigentlich alles innerhalb 1 oder 2 Semester lernen konnten dabei.
Ja, also das glaube ich auch, dass das Feedback geben, und zum Feedback geben gehört ja auch das Feedback annehmen, dass das sehr unterschiedlich ist in den Kulturkreisen. Es ist genauso, wie du beschreibst. Es ist nicht nur übrigens in der Hierarchie in Japan gesehen, das ist der Lehrende und das bin ich als Studierender oder Studierende, sondern es gibt die Begriffe Kohai und Senpai. Senpai ist der ältere Studierende, Kohai ist der jüngere Studierende. Also selbst unter den Studierenden gibt es eine in Anführungsstrichen Hierarchisierung und es geht einher mit dem Zurückhalten. Also was erlaube ich mir demjenigen zu sagen oder derjenigen? Und ich empfinde dieses Feedback geben und Feedback annehmen als extrem wichtig und versuche das in die Klasse hineinzutragen, als dass ich immer weniger Feedback gebe, sondern die Studierenden aufmuntere dazu, sich gegenseitig Feedback zu geben. Das tun sie sowieso. Also Universität ist ja nicht Unterricht, sondern Universität ist, Studierende sitzen danach noch zusammen und entwickeln Projekte und Ideen, tauschen sich aus. Das passiert zum Glück nicht nur in meinem Unterricht sehr gut, dass die Studierenden sich Feedback geben. Und vor allen Dingen, das möchte ich nochmal betonen, auch wenn es eine Wiederholung ist, wie nehme ich Feedback an? Und wenn Feedback sehr kritisch ist, wie gehe ich damit um? Bin ich dann die Design-Diva, die beleidigt ist oder es besser weiß am Ende. Und ich glaube, das kann man nur trainieren. Und das kann man aber wiederum, und da schließt sich der Bogen, das kann man, glaube ich, in unserem Kulturkreis trainieren. Und das wird auch in Japan trainiert. Oder wenn du jetzt berichtest, Irak und, Entschuldigung, Iran und
Irak und
Jordanien,
Jordanien.
Irak und Jordanien, dann ist es ja toll, dass man merkt, dass das eigentlich ein menschliches Bedürfnis ist. Und ja, das können wir, glaube ich, nur in die Lehre tragen. Und ich glaube auch, dass man das in die Praxis viel stärker tragen sollte. Da kann ich nur berichten. Also ich habe ein Workshop-Format entwickelt mit dem Kreativclub Austria hier, wo wir sechs Auftraggeberinnen auf sechs Kreative treffen lassen. Und es geht um Feedback geben und annehmen. Wir haben da meistens der Aufhänger ist, es gibt eine Wettbewerbspräsentation. Was erwarten denn Auftraggeberinnen sich von Wettbewerbspräsentationen beziehungsweise dann auch vom Miteinander? Wie gebe ich Feedback? Wovor habe ich vielleicht auch manchmal Angst? Was ärgert mich? Was läuft schief? Und dasselbe auf der kreativen Seite. Und wenn die aufeinandertreffen, auch ein merkwürdiges Wort eigentlich, wenn die aufeinandertreffen, entsteht ein ganz toller Austausch. Und das, was durch Austausch entsteht, ist gegenseitiges Verständnis. Und das haben wir jetzt bereits zweimal gemacht, wird sehr gut angenommen. Und das, und jetzt schließe ich den Bogen wieder in die Lehre. Ich glaube, das wäre auch interessant. Das machen wir nicht ganz intensiv. Ich glaube, das sollte man intensivieren. Kann man nicht viel mehr Kundinnen oder externe Gäste einladen und mit denen Feedback austauschen?
Das hat ja immer so ein bisschen was von Zoobesuch, wenn Kreative und Unternehmen aufeinandertreffen, wie du gerade eben auch richtig sagtest. Da beschnuppern sich so Menschen, die sich sonst kaum begegnen, es sei denn, sie spielen zusammen Tennis im selben Club oder so ähnlich. Tatsächlich geht mir das ähnlich oder ich habe es auch häufig als solches wahrgenommen. Aber auch da tut sich ja ein bisschen was. Es gibt häufig Gesprächsformate, die dann dazu führen, dass es Arbeitskreise gibt, in denen diskutiert wird, unterschiedliche Disziplinen überhaupt zusammenkommen. Aber wie du auch eben sagtest, ist das eine ganz hervorragende Idee, glaube ich, dass man dann sagt, da sitzen mal sechs Unternehmerinnen und Unternehmer auf der einen Seite und sechs Kreative auf der anderen. Und die können sich sozusagen mal gegenseitig wie sagt man, in einem geschützten Raum, die Feedback geben, ohne dass das immer gleich politisch werden muss oder nach außen getragen wird oder sagt, oh, guck mal, da hat jetzt der Kreative mein Design, was ich als Unternehmer seit Jahren habe, kritisiert und sagt, ich bin viel zu konservativ oder so und das geht ja gar nicht und wir müssen unsere Werte hochhalten. Also, dass man darüber tatsächlich inhaltlich streitet im Sinne von, wie geht's weiter, was ist der bessere Schritt?
Ja, also ich kann mich da nur wiederholen, das wird wirklich sehr gut angenommen. Und es ist nicht konkret, in diesem Workshop geht es nicht konkret um konkrete Präsentationen, sondern eigentlich einen Schritt zurückgetreten. Was fällt einem schwer? Was fällt einem leicht? Was wünscht man sich? Um am Ende festzustellen, und man kann es, glaube ich, so stark reduzieren, Wir sind alle Menschen und wir wollen alle exzellente Kommunikation als Ergebnis. Also wenn man es so stark reduzieren müsste. Und diese Erkenntnis, die etwas einfach klingt, ist aber sehr, sehr viel wert. Und in unseren Workshops, die wir jetzt gehalten haben, kennen sich die Leute auch manchmal. Du hast schon recht, die wenigsten spielen Tennis miteinander. Aber man stellt auch fest, dass es schon ein sehr faires Miteinander ist, auch außerhalb des Workshops.
Du hast ein Buch geschrieben, beziehungsweise du hast ein Buch organisiert, würde ich jetzt mal behaupten. Das
Ja.
hieß oder das heißt im Original in der Erstauflage Teaching Graphic Design. Wie bist du darauf gekommen, wenn du ja eigentlich selber lehrst und tätig bist? Und ich könnte jetzt sagen, naja, du könntest ja das Buch eigentlich auch alleine schreiben. Warum hast du dann ein besonderes Format gewählt und wie bist du daran gegangen?
Ja, das Buch besteht aus, ich würde sagen, ein Drittel meiner Erfahrung, die ich niedergeschrieben habe, die aber gar nicht so sehr zeigt, wie ich es mache, sondern ich stelle sehr viele Fragen, weil ich dem Leser, der Leserin hoffentlich einen selbstkritischen Blick auf sich selbst ermögliche. So, das ist das eine Drittel und zwei Drittel sind, wie du gesagt hast, Interviews mit 24 internationalen tätigen Lehrenden. Warum habe ich das begonnen? Ich habe begonnen, weil ich Das klingt jetzt, das mache ich mal wie eine Headline. Ich hatte Selbstzweifel. Das ist aber eine Headline. Also ich zweifle nicht so sehr an mir selbst. Was ich aber damit ausdrücken wollte, ich wollte wissen, ob das, was ich tue, gut ist. Ob das ausreicht, ob das gut für die Studierenden ist. Und das macht man im Austausch mit Kolleginnen. Das macht man, indem man Bücher liest. Das macht man natürlich auch im Austausch übrigens mit den Studierenden. Und irgendwann dachte ich, ja, aber bevor ich mich immer selbst frage, was kann ich besser machen, sollte ich nicht vielleicht sogar auch über den Tellerrand meiner Klasse hinausschauen? Sollte ich nicht über den Tellerrand der Universität hinausschauen? Und am Ende war der Tellerrand so groß, dass ich auch ins Ausland wollte. Also das Ziel war zu überprüfen, ob das, was ich mache, richtig ist, gut für die Studierenden. Und je weiter ich hinausgegangen bin, beziehungsweise je mehr Interviews ich auch führte, desto mehr wurde ich darin bestärkt. Ja, toll. Toll, andere Menschen kennenzulernen erst einmal und andere Lehrende. Und die Lehrenden sind ja auch immer Gestalter, Gestalterinnen. Und das hat mich sehr fasziniert. Und vielleicht muss ich auch dazu sagen, wenn ich mich selber kritisch beobachte, bin ich, glaube ich, ein bisschen stiller über die Jahre gewesen. Also als ich in Japan damals lebte, musste ich unbedingt neue Leute kennenlernen. Das musste nicht unbedingt immer eine wilde Party sein. Ich war auch so neugierig auf der Straße. Ich habe jetzt niemanden angesprochen auf der Straße unmittelbar, aber ich war neugierig, neue Menschen kennenzulernen. Und das ist, glaube ich, im Laufe der Zeit ein bisschen weniger geworden. Man hat dann eigene Familie, vielleicht auch fixe Routinen im Leben. Und das Buch hat das wieder geöffnet. Das startete sofort mit dem ersten Interview. Das war bei Kashiwa Sato in Japan. Kann ich noch ganz genau erinnern. Sonne hat geschienen, wie auch heute hier in Wien. Herbstliche Luft, eigentlich relativ kalt. Und ich war gespannt, kriege ich das hin? Kriege ich die Antworten oder kriege ich Antworten zu den Fragen, die ich hatte? Erreiche ich eine gewisse Tiefe oder bleibt man auch durch Sprachunterschiede vielleicht irgendwo auch stecken? So, und ich bin da hingegangen, war nervös und nach, ich würde behaupten, 2 Minuten fühlte ich mich tierisch wohl. Ich saß einem tollen, interessanten Menschen gegenüber und konnte ihm interviewen, konnte ihm einfach Fragen stellen. Also das hat in mir wieder, glaube ich, ich nenne es mal Feuer oder den Wunsch geweckt, mehr auf Leute zuzugehen und wieder mehr Fragen zu stellen. Ich frage sowieso gern in meinem Leben, aber ich glaube, dass das ein bisschen eingeschlafen war. So, und jetzt aber auch da nochmal zurück zu deiner Ausgangsfrage. Ich habe das Buch begonnen, um mich selbst zu hinterfragen. Und nach allen Interviews war mein Ziel eigentlich erreicht. Aber dann hatte ich die Verpflichtung, die ich eingegangen war, das Buch auch zu schreiben.
Okay, das heißt, du hast diese Personen aufgesucht, hast du die nacheinander gefunden? Also war das quasi eigentlich eher so eine Reise von einem Interview zum nächsten, von einer Person zur nächsten, wo du sagtest, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber mit der muss ich jetzt aber auch mal sprechen. Da war aus dem letzten Gespräch ein Gedanke, das ist genau die richtige Person, um das zu vertiefen. Bist du so weitergegangen? Also war es eher eine Reise oder hast du dir vorher schon die 24 Profis oder Persönlichkeiten sozusagen ausgesucht und gesagt, ich klapper die jetzt alle ab und stell denen dieselbe Frage?
Ja, also es war eine Reise, als dass ich natürlich am Anfang hatte ich so ein paar Personen auch im unmittelbaren Umfeld, wo ich gedacht habe, mit denen würde ich mich eigentlich mal gerne konzentriert für, wie wir es jetzt machen, eine Stunde, meistens war es bei mir länger, zusammenzusetzen und Löcher in den Bauch zu fragen. Ich kenne schon lange Fritz Frenkler, der an der TUM Industrial Design unterrichtet hat, der mit mir auch zeitgleich damals in Japan war, der hat Frog Design aufgebaut. Das Büro in Japan und ich war junger, postgradierter Stipendiat, der hat mich da ein bisschen an die Hand genommen. Und wir haben uns immer gut über Gestaltung unterhalten und gleichzeitig wusste ich sofort, als ich mit dem Buch begonnen habe, Fritz möchte ich ausfragen. Habe ich auch gekonnt. Und andere auch, Erik Spiekermann, den ich über einen privaten Kanal schon mal kennengelernt hatte, habe ich gedacht, den möchte ich auch ausfragen. Und somit hatte ich würde behaupten, ungefähr 7 Personen, auf die ich zugegangen bin, die auch sofort eingestimmt haben. Und dann ist es eigentlich erfreulicherweise so entstanden, wie du auch vermutet hast, dass ich die Interviewpartnerinnen manchmal gefragt habe, so, was glaubst du denn, wen ich noch interviewen sollte? Und so haben sich Kontakte ergeben. Und es ist ja immer einfacher, man wird dann auch vorgestellt und kommt eher zu den ja, Interviewpartner, ich glaube, es ist ein anderes Entree, wenn man vorgestellt wird. Und so haben sich dann 24 ergeben. Es sind auch wirklich nur 24 Interviews gewesen. Ich habe zwischendurch auch mal gedacht, ob es hätten ein paar weniger sein können. Aber ich habe keine logische Begründung, warum es 24 sind, außer dass es sich so durch mehrere Zahlen gut teilen lässt. Und ich wusste aber auch beim 24. so, jetzt muss ich auch ins Tun kommen. Jetzt muss es in Buchform kommen und vor allen Dingen gekürzt werden. Also Interviews zu führen ist ja nicht nur das 1,5-stündige Gespräch, sondern die eigentliche Arbeit kommt ja danach. Ja, und in Japan, vielleicht kann ich auch darauf nochmal Bezug nehmen, ist es schon sehr wichtig, dass man vorgestellt wird. Also ich glaube, hätte ich Kashiwa Sato per E-Mail kontaktiert, also er ist einer der wirklich großen Grafikdesigner in Japan. Er ist ein netter Mensch, vielleicht hätte er geantwortet oder sein Assistent. Aber ich bin mir relativ sicher, ich wäre nicht zu ihm durchgedrungen. Stattdessen habe ich einen Umweg genommen. Ich habe mit Toshio Yamagata, mit dem ich schon Kooperationsprojekte gemacht habe, der unterrichtet an der Tama Art University in Tokio. Und der war mal Kashiwa Satos Lehrer. So, und wenn der Lehrer dem ehemaligen Schüler sagt, dich will eventuell jemand interviewen, hättest du Zeit, gibt es nur eine Antwort.
Natürlich, selbstverständlich.
So, also von da aus hat man manchmal auch ein bisschen Glück. Ja, so ist das Buch und die Interviewpartnerinnenauswahl entstanden.
Welches Interview hat dich denn am meisten begeistert, wo du sagtest, da habe ich am meisten für mich herausgezogen? Du sagtest, du hast dir das Ziel gesetzt, dich selbst zu hinterfragen in deiner Haltung zur Gestaltung, aber auch in deinem Vorgehen, in der Methodik, gerne auch in dem Vermitteln selbst. Was war für dich da herausragend?
Und da kann ich ganz schnell darauf antworten, alle. Und es ist ernst gemeint. Also es ist egal, ich habe ja unterschiedliche Fachgebiete auch betreten, also Industrial Design mit Fritz Frenkler, es ist auch eine kognitive Wissenschaftlerin dabei, es ist eine Game Designerin dabei und es reicht von Design Theory bis Grafikdesign. Und alle haben etwas zu erzählen. Alle verbindet wirklich dieser Wille, den Studierenden etwas Gutes zu tun. Und es sind natürlich Menschen, die ein bisschen mehr im Rampenlicht stehen, also bekannte Namen, und Menschen, die nicht so im Rampenlicht stehen. Und alle haben was zu erzählen. Das Rampenlicht ist nicht entscheidend. Wenn du mich aber fragst, also von da aus muss ich leider deine Frage verneinen, es gibt nicht die eine. Ich kann aber natürlich ein paar zitieren, wenn du möchtest.
Sehr gerne.
Also ich habe Ravna Ramanathan vom Royal College of Art bzw. St. Martin's in London interviewt. Und sie hat erzählt, dass sie im Unterricht gelernt hat, sie fand es immer sehr anstrengend. Also anstrengend im Sinne von, sie kam aus dem Unterricht heraus und war ein bisschen K.O. Das kenne ich aus meinem Unterricht nicht. Also ich könnte jetzt, würde ich behaupten, den ganzen Tag durchunterrichten. Und sie hat sie haben Peer-Review gehabt, also sie hat einen älteren Professoren dabei gehabt, der einfach in ihrem Unterricht mit drin saß und sie beobachtet hat und danach Feedback gegeben hat. Und der hat ihr gesagt, du darfst nicht so viel sprechen, lass die Studierenden sprechen. Und das war für sie so ein Schlüsselaugenblick. Und das finde ich eine ganz tolle und wichtige Erkenntnis. Ich würde von mir behaupten, ich tue das die ganze Zeit intuitiv, aber es dann nochmal auch zu hören, so eine Bestätigung zu erhalten, das fand ich sehr gut. Das war sehr interessant. Und daran schließe ich auch an, das ist aber nicht nur bei ihr aufgetaucht, sondern bei mehreren Interviewpartnerinnen, dieses seinen Unterricht beobachten zu lassen, halte ich für extrem wichtig. Machen wir viel zu wenig. Höre ich auch, also gibt ja viele Initiativen und jeder macht das vielleicht auch mal so wirklich mit seinem Kollegen nebenan. Ich glaube aber, ich bin der Überzeugung, dass wir das noch viel mehr professionalisieren sollten. Also dass es wirklich Peer-Reviews von außen auch gibt. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es Peer-Reviews nicht nur von Grafikdesignerinnen für Grafikdesigner geben sollte, sondern dass kann auch mal durch einen Lehrenden aus der Soziologie, woher auch immer, kaum entstammen.
Absolut, das sehe ich ähnlich. Es gibt ja in der, zumindest in der staatlichen Organisationsstruktur einer Universität oder Fachhochschule nicht unbedingt den Aspekt, dass zum Beispiel zwei Personen überhaupt tätig werden in einem Lehrauftrag oder in einem Lehrdeputat, wie man das so schön offiziell nennt, sondern dass halt einfach die Professoren nach Stunden verteilt werden und damit dann halt die Lehre bewerkstelligt wird und ein paar kleine Themen werden dann noch an die Lehrbeauftragten oder an die wissenschaftlich oder künstlerisch-wissenschaftlichen Mitarbeitenden verteilt. Und das ist zwar ganz schön, aber das heißt immer, ich habe Frontalunterricht. Ich habe immer eine 1:1 Konstellation. Ich habe weniger zwei Personen mal dabei, es sei denn, es ist projektbezogen. Es gibt projektbezogenen Unterricht, auch in Masterstudiengängen. Die haben dann mal 2 oder 3 Professuren oder auch Mitarbeitende im Team. Da ist das dann tatsächlich anders. Aber da muss ich mich ja auch erstmal durch 6 bis 8 Semester Bachelorstudium durchgequält haben, bis ich dann mal in diese luxuriöse Situation komme, dass ich mal mehr als eine Person vor mir habe als Student. Aber was ich sagen wollte, ist, es ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und ich glaube auch, dass sich die Hochschulen und die Universitäten selber ein Interesse daran haben sollten, was wird denn eigentlich unterrichtet und wie wird es unterrichtet und wie können wir den Personen helfen, ihre Lehre konkret zu verbessern und nicht einfach nur eine Evaluation am Ende des Semesters oder mittendrin einfach so zu machen und sagen, okay, wir messen mal ein paar Daten und sagen, sind die Studierenden zufrieden? Das ist eigentlich Quatsch aus meiner Sicht, sondern es müsste eigentlich tatsächlich eine partnerschaftliche Entwicklung geben. Und vielleicht ist das ja auch etwas, was wir hiermit initiieren, wer weiß. Oder es gibt hinterher ganz viele Lehrende, die sich bei uns melden und sagen, ja, aber was habt ihr denn da für einen Quatsch erzählt? Das machen wir doch schon seit 10 Jahren so. Also her damit, bitte. Ich freue mich auf positive Beispiele aus der Lehre, wo es dann halt auch darum geht, dass nicht nur das Feedback an die Studierenden relevant ist, sondern auch das Feedback unter den Lehrenden untereinander, um sich dann gegenseitig vielleicht auch mal Methoden zu spiegeln oder auch mal weiterzuentwickeln. Weil ich glaube, das hilft tatsächlich den Studierenden, wie du schon eingangs sagtest, dass du ja hauptsächlich unterrichtest, wie gehe ich mit Kundinnen und Kunden um, wie gehe ich mit Auftraggebenden um, um diese Kommunikation zu erlernen. Thorsten Stapelkamp war bei uns zu Besuch im Podcast und hat schon mehrere Bücher geschrieben, in denen er auch schon vor langer Zeit, teilweise vor 15 Jahren, gesagt hat, die Lehre, besonders im Design, bereitet nicht auf die Praxis vor, sondern es unterrichtet Methodiken, es unterrichtet Ästhetiken, aber es
gibt im Kern nicht die Form, dass ich mit Kunden umgehe, dass ich Projekte organisiere, eine eigene Projektverantwortung übernehme, dass ich also Design delegiere. Das ist ja auch ein ganz schwieriger Prozess, der in der Praxis häufig manchmal nicht unbedingt funktioniert. Also das ist eher durch viel Üben und viel Praxiserfahrung ist es machbar, ist es aber auch nicht jedermanns Sache. Es gibt auch kreative Gestalterinnen und Gestalter, die lieber einzeln für sich arbeiten wollen oder in kleinen Konstellationen und Strukturen, nicht so in großen Unternehmen oder Gruppen. Wie gehst du daran? Was bringst du deinen Studierenden bei, wenn du sagst, die Praxis besteht noch mehr aus die Wahl der richtigen Type oder des richtigen Papieres oder der Farbe?
Ja, also wir haben ja eine gute Mixtur, glaube ich, aus fiktiven freien Projekten und Auftraggeberinnen bezogenen Projekten. Da lernen sie natürlich schon etwas mehr mit Externen zu kommunizieren. Ich bin aber der Überzeugung, dass das eigentlich auch schon in der Klasse beginnt. Also wie gehen wir miteinander um? Wie geben wir uns Feedback? Wie bewerten wir Dinge, Gestaltung, aber auch wie offen gehen wir im Zwischenmenschlichen miteinander um? Das kann ja auch passieren, dass Personen mal Studierende aneinander geraten. Passiert erfreulicherweise wenig. Kann aber auch sein, dass Studierende mal sich einschießen auf einen Lehrenden. Gibt es ja auch. Wie geht man damit um? Also von da aus finde ich, dass dieses Zwischenmenschliche oder die Kommunikation zwischen den Menschen bereits in der Klasse beginnt. Und ich versuche wirklich, es zu üben und zu lernen, indem eben Externe dazukommen, dass man manchmal aus seiner eigenen Praxis auch erzählt, was schiefgelaufen ist, wie man dann damit umgeht, dass es schiefgelaufen ist. Also ich versuche, die Praxis in die Klasse zu holen. Und das beantwortet jetzt, also ist, glaube ich, nicht ganz auf deine Frage gemünzt, aber das, was ich auch im letzten Semester stark festgestellt habe, ist, dass man viel mehr mit Nichtgestalterinnen sprechen sollte. Und wir haben Plakate gestaltet, das war ein Kooperationsprojekt mit der University of Seoul. Dort haben die Studierenden dasselbe Thema gehabt, Global Warming, What Can We Do as Individuals? Und ich habe die Studierenden irgendwann, weil wir uns auch ein bisschen im Kreis drehten, hatte ich das Gefühl, auf die Straße geschickt und habe gesagt, geht bitte raus. Nehmt eure A1-Ausdrucke mit und sprecht mindestens 3 Personen auf der Straße an. Das beantwortet vielleicht nicht unmittelbar deine Frage, weil das ist nicht die tägliche Praxis. Aber ich glaube sogar, es sollte zur täglichen Praxis werden. Weil wir arbeiten oft, und ich nehme mich da nicht aus, auf Annahmen basierend. Das stimmt aber manchmal da draußen nicht. Und das Wort oder die Beschreibung da draußen beschreibt ja schon sehr gut, wir sind da hier drinnen. Und das möchte ich auch in Zukunft viel stärker einfließen lassen. Oder ich war letzte Woche in München bei einer Veranstaltung der IF Design Foundation zum Thema Lehre, zum Thema Kreativität ganz konkret. Und da hat auch Sandy Speicher gesprochen. Sie ist die ehemalige oder ja, die ehemalige CEO von IDEO. Und IDEO verfolgt ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren das Prinzip des Human-Centered Design. Und das, glaube ich, das müssen wir auch viel stärker im Grafischen übernehmen, dass wir mehr hinausgehen mit den Menschen, für die wir gestalten, oder vielleicht auch manchmal mit Menschen, die einfach nur an unserer Gestaltung vorbeilaufen, sprechen.
In der letzten Folge des Podcasts Designerklärer war Jens Jakobsen zu Besuch aus München und er hat von Usability-Tests berichtet. Und das Interessante war, dass er gesagt hat, erstmal, solange es gar keinen Usability-Test gibt, irgendeinen Usability-Test zu machen, ist immer hilfreich. Und dass er sich als Usability-Experte, obwohl er das schon so jahrelang macht, dass er sich immer wieder wundert, wie die Menschen damit umgehen, mit dem, was er dann testet in einem UX-Test und dann herausfindet, dass die über Punkte nicht stolpern, die er eigentlich als Fehlerquelle schon vorher so ein bisschen gelb angemarkert hat, sozusagen im Skript. Und auf der anderen Seite stolpern sie manchmal über Dinge, die man eigentlich ganz offenkundig sichtbar gemacht hat, wie ein Button jetzt kaufen oder so ähnlich, und keiner findet diesen Button oder keiner weiß, was das heißt. Das gibt's tatsächlich auch. Also tatsächlich mit Menschen reden oder mit Menschen sprechen, was hältst du davon, hat natürlich auch ein auch einen Feedback-Charakter, dass man sich öffnet auf die Kritik von außen, aber auch auf die Öffentlichkeit, dass man weiß, es gibt eine öffentliche Wirkung. Als kreative Person mache ich nun mal etwas, was in die Öffentlichkeit geht. Da kann ich mich ja gar nicht vor wehren. Und dann muss ich allerdings auch ertragen, dass die mal sagt, das ist totaler Quatsch, das verstehe ich nicht jetzt nicht. Und dann hilft es ja auch durchaus, im Dialog den Kontext wiederherzustellen, weil manches Design ist nicht einfach so sichtbar oder erklärbar mit einem Satz. Es ist ja keine, die Welt ist ja kein Elevator-Pitch, sondern ich muss ja sozusagen auch mal verstehen, mit welchen Prozessen, aus welchen Gründen heraus eventuell über Jahre hinweg Produktionsprozesse entstanden sind, um Produkte zu entwickeln. Und manchmal ist es auch ein Poster, was sehr lange gebraucht hat.
Ja, sehe ich genauso. Also dieses hinaus und andere Erfahrungen machen ist wichtig. Und andere Erfahrungen schließt ein, andere Standpunkte kennenzulernen. Und das kann übrigens, genau wie du sagst, natürlich ein ganz kleines Detail sein. Also wird der Button wahrgenommen? Ist meine Schrift groß genug? Fällt das auf? Ist das genug im Hintergrund? Und das kann ja aber auch was Großes sein. Also man kann ja auch politische Fragen auf der Straße stellen. Man kann auch fragen, was hätten Sie denn gerne gestaltet bekommen? Oder was ist für Sie Gestaltung? Also ich glaube, dass es da ein ganz großes Feld gibt, was wir noch viel stärker begehen sollten.
Absolut. Ich wollte noch mal auf dein Buch zurückkommen. Teaching Graphic Design war die damalige Ausgabe. Wann kam die heraus?
Das ist schon 2 Jahre her. Im Mai 2023, ja.
Jetzt hast du das Ganze auf Deutsch herausgebracht. Aus welchem Grund? Wenn man sagt, ich habe ein englisches Buch und das ist international erfolgreich, dann mache ich es einfach weiter und suche die nächsten 24 Personen, mit denen ich spreche. Du hast dich entschieden, das Ganze auf Deutsch herauszubringen. Warum? Und gibt es da Erkenntnisse in den letzten 2 Jahren?
Gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht, Christoph. warum gibt man etwas in einer zweiten Sprache heraus? Also erstmal ist es meine Muttersprache. Ich glaube, dass Deutsch ein bisschen präziser manchmal ist als das Englische. Ich hoffe, ich tue den Engländerinnen nicht weh oder nicht unrecht. Also von da aus war das, glaube ich, schon mal ein Bedürfnis, es in der Sprache. Ich habe es auch in Deutsch geschrieben. Also ich habe die Interviews bunt geführt. Aber meine Ausgangssprache war dann irgendwann wieder Deutsch und es ist auch von einem Native Speaker, von einer Native Speakerin übersetzt worden und gegengelesen worden. Und ich glaube, das war einmal das Bedürfnis, meinen Ursprung zu veröffentlichen. Und dann hoffe ich, dass es auch mehr Menschen nochmal zugänglich wird. Nicht jeder fühlt sich vielleicht im Englischen ganz wohl. Kann ich auch in mir selbst beobachten. Wenn es ganz kompliziert wird, dann ist Deutsch mir doch näher als Englisch. Und ich würde mich übrigens auch freuen, es sogar noch in anderen Sprachen veröffentlichen zu können. Also vielleicht kann man in so einem Podcast einen Aufruf starten. Sollte jemand Ideen haben, französische, spanische Verlage. Ich bin da auch am Versuchen und Ausprobieren. Ich würde mich einfach freuen, wenn das Buch, und das ist nicht das Buch, sondern der Inhalt des Buches, in anderen Sprachen noch mehr Leute erreicht. Und die englische Ausgabe, es gibt jetzt mittlerweile eine zweite Ausgabe, erfreulicherweise, weil die erste ausverkauft ist. Und der Verlag, es hat auch gleich gesagt, ja, da möchten wir gerne eine Folgeauflage machen. Und im Grunde genommen ist das ein bisschen vom Verlag ausgegangen. Könnten wir das nicht auch, da es ja auch alles vorrätig ist auf Deutsch, könnten wir das nicht auch auf Deutsch herausbringen?
Genau, dein Buch ist bei Birkhäuser erschienen auf Deutsch und den Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Wo findet man dich denn auch im Web oder im Netz, in Social-Media-Kanälen? Was ist deine Präferenz?
Ja, also ich glaube, am aktivsten bin ich im Moment auf LinkedIn. Da würde ich mich übrigens freuen, wenn die Zuhörerinnen dieses Podcasts auch wirklich mich ganz kurz auf LinkedIn besuchen. Und zwar nicht mich, sondern ich habe jetzt begonnen, jeden Dienstag morgens um 8 Uhr eine Frage zu stellen zur Lehre. Also wie gibt man Feedback? Wie startet man ein Projekt? Das sind alles Fragen, die mich auch für das Buch beschäftigt haben. Ich nenne das Ganze Tuesday Questions, weil es halt am Dienstag ist. Da bin ich im Moment am aktivsten. Ansonsten gibt es meine Website, die ist aber im Entstehen, wie das, glaube ich, bei vielen Designern ist. Und der Entstehungsprozess ist auch entschleunigt. Das dauert lange. Da wird es demnächst eine Website geben. Ich glaube, LinkedIn wäre das Beste.
Prima, wunderbar. Eine letzte Frage habe ich schon noch an dich. Ich habe noch viele Fragen, aber für diesen Podcast ist es die letzte. Wenn jetzt sich eine Person, die gerade zuhört, berufen fühlt, sozusagen, oh, es gibt hier die Möglichkeit, an meiner Fachhochschule oder Universität zu lehren, oder ich habe die Möglichkeit, an einer Privatuniversität oder Akademie zu unterrichten, die es ja mittlerweile auch schon einige gibt. Wir hatten ja auch schon einige zu Besuch im Gespräch. Wenn die überlegen, ich möchte jetzt lehren, was würdest du ihnen als wichtigsten Tipp oder vielleicht einige wichtige Tipps mit auf den Weg geben, damit sie ihren Studierenden auch tatsächlich helfen können? Mal abgesehen zum Beispiel von der Aussage, du musst gar nicht so viel reden, wie du eben gerade zitiert hattest aus deinem Buch.
Ja, im Buch gibt es wirklich ein Kapitel, was darauf ganz kurz eingeht. Und das Kapitel oder ich bilde mir ein, einer beginnenden Person ein paar Sachen an die Hand zu geben. Und das Wichtigste fängt sehr banal und grundlegend an. Allen fällt es schwer. Das kann die erste Stunde sein, das können die ersten 5 Blöcke sein, das können auch nur die ersten 5 Minuten sein. Aufgeregtheit gehört dazu. Ich glaube, mein Tipp wäre, sich vorher in eine Klasse kurz mit hineinzusetzen. Also wenn die Möglichkeit besteht, dass man nicht komplett ins kalte Wasser gestoßen wird, sondern dass man einem Kollegen, einer Kollegin vorher einmal ganz kurz zuhört, hospitiert sozusagen, dass man mal auch die Atmosphäre der Klasse kennenlernt. Dann glaube ich, ist wichtig, Fehler zuzugeben. Es ist bestimmt auch wichtig, den Studierenden oder Schülerinnen zu sagen, das ist hier heute mein erster Tag. Also wir machen es jetzt ja ganz spezifisch, ne, auf den ersten Tag. Und ich glaube, das entspannt für beide Seiten ein bisschen vielleicht die Erwartungshaltung. Und der letzte Rat, also im Buch stehen ein paar mehr, der letzte Rat wäre, ich glaube, dass es gut ist, das muss man natürlich selber beurteilen, ob das gerade in den Unterricht und in der Abfolge oder das, was man sich vorstellt, hineinpasst. Aber ich glaube, es ist ganz gut, auch am Anfang Erwartungshaltung der Studierenden abzufragen. Was wollt ihr in meinem Typokurs? Was wünscht ihr euch bei der Plakatgestaltung? Oder über welches Thema würdet ihr gerne sprechen? Das wären jetzt auf die Schnelle, ein paar Tipps.
Prima. Ich denke, es werden auch in weiteren Folgen noch viele weitere Tipps auch an Lehrende aufkommen und werden da sicherlich noch drüber sprechen. Prima. Vielen Dank, lieber Ingmar, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zu diesem Gespräch über die Lehre oder auch wie man Grafikdesign unterrichtet, aber auch wie das in die Praxis schlägt, wie man auch die Brücke wieder zurück zur Praxis findet und daraus sicher auch wiederum ein Dialog entsteht mit Kundinnen und Kunden. Und letztendlich ist, glaube ich, ja, wie du vorhin sagtest, exzellente Kommunikation das Ziel. Und das finde ich ein hervorragender Begriff. Den merke ich mir zumindest aus unserem Gespräch. Vielen Dank und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Lehre und bei deiner grafischen Tätigkeit.
Christoph, auch ich sage aufrichtigen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann kannst du ihn finanziell unterstützen. Denn dieser Podcast ist gratis, aber nicht umsonst. Hierzu ist viel Technik nötig, Arbeit und Energie. Mit einem kleinen Beitrag kannst du diese Energie honorieren, die in diesem Podcast steckt. Und ich bedanke mich schon jetzt bei den Menschen, die mir dies ermöglichen. Auf der Website designerklärer.de klickst du auf den Button Podcast unterstützen. Alles Weitere erfährst du auf Steady. Ansonsten folgst du uns am besten auf Instagram, Facebook oder LinkedIn oder abonnierst auch gleich in deiner Lieblings-App die nächste Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Christoph Lux.